Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Ihr seht schon, wir sind heute nicht im Studio, wir sind unterwegs. Wir sind beim Auto, Motor und Sport Kongress und hier nehmen wir wieder zahlreiche Podcasts auf. Und weil wir es uns nicht ganz so schwer machen wollten, haben wir uns überlegt, wir nehmen einfach einen von den Gästen, die wir schon mal da hatten. Und warum? Weil es mega spannend war. Deswegen ist heute neben Gerd, unserem Chefredakteur, auch noch Maria Anhalter. Sie ist CEO von Elektrobit und hat, finde ich, einige spannende Themen mitgebracht, weil in der ganzen Softwarewelt im Auto, wisst ihr ja, geht relativ viel gerade und ein Teil davon, den baut auch Elektrobit. Deswegen, Maria, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und
ja, danke.
Hier in unsere Podcast-Kabine. Was hat es mal jemand despektierlich genannt? Kabuff?
Nein. Ja, danke, dass ich wieder bei euch sein kann. Freut mich sehr. Maria Anhalt, ich bin CEO von Elektrobit seit Januar 21. Ja? Und davor war ich kurz bei Continental, 1,5 Jahre, bei dem CTO Office. Und davor eine ganze 20 Jahre bei HP Hewlett-Packard, ein amerikanisches Unternehmen. Also ich kenne zwei Industrien, unterschiedliche Lebenszyklen, immer Software, immer spannend, immer in Transformation. Und freue mich heute mit euch, mich darüber zu unterhalten.
Maria, du warst ja schon mal bei uns im Podcast, das war dann Folge 118. Das ist jetzt bei Folge 220, 10, irgendwie sowas. Kommt drauf an, wann das veröffentlicht wird. Was hat sich denn bei Elektrobit generell seither getan? Wir sehen die ganze Zeit in der Softwarewelt ums Auto rum, passiert gerade ganz viel mit Open Source, mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Was bei euch so passiert?
Aber Sie sind sehr gefragt, also weil Software ein Innovationstreiber ist, nicht nur ein Add-on, was das Auto erlebbarer macht. Und wir merken, dass mehr und mehr Firmen nicht nur nach Embedded Software gucken, also innerhalb von einem Vehicle, sondern auch nach Systemen wie Plattformen und Lösungen, um die Skalierbarkeit zu beherrschen, um die Komplexität zu beherrschen. Sie brauchen auch Hilfe, wie man differenzierte Software erlebbar macht. Und wir haben auch mehr und mehr neue Entrants, also andere Unternehmen, die da reinkommen. Wir haben letztes Mal über Sony gesprochen, jetzt sehen wir Foxconn, jetzt sehen wir auch andere, die dann reinkommen. Das macht es sehr, sehr spannend für uns. Was wir auch sehen bei Elektrobit, dass wir ursprünglich sehr europäisch geprägt waren oder sind. Headquarters ist in Deutschland und auch natürlich in USA und Asien tätig sind. Aber heute sehe ich, dass wir wachsen, insbesondere in Asien, China, Japan. Also es hat sich geändert. Europa ist mehr flat, ein bisschen declining. Und die Wachstumsmärkte für uns haben sich auch geändert. Also wir arbeiten mehr und mehr mit Startups oder mit asiatischen Unternehmen oder amerikanischen Unternehmen.
Wie baut sich das generell auf? Wie darf ich mir das vorstellen? Du hast Foxconn angesprochen, du hast Sony angesprochen. Die kommen ja jetzt ursprünglich nicht aus dem Autobau. Eure eigentlichen Kunden, die kamen aus dem Autobau, eure alten Kunden, keine Ahnung, Audi, VW, wie sie alle heißen. Warum ist es so? Brauchen die Audis und Co. euch dann diese klassischen Autobauer nicht? Und wenn man dann auch nach Asien blickt, so ein, keine Ahnung, Dongfeng oder da gibt es ja auch mittlerweile zahlreiche, die schon eine gewisse Tradition mitbringen.
Also es ist nicht so, dass uns die klassischen, traditionellen OEMs nicht mögen. Ganz im Gegenteil. Also wir sehen einen Trend, dass sich die, sage ich so, Supply Chain von sehr traditionell hierarchisch Tiermodell mehr entwickelt zu einem Netzwerk von Provider Suppliers und diese Beziehungen können sich dann ändern, also wie ein Netzwerk. Ja? Und wir kommen von einer Welt, wo wir vielleicht Tier 2 oder Tier 3 waren und sehr viel durch Tier 1 gearbeitet haben, zu einer Situation, wo mehr OEMs, also Autohersteller, auch die traditionellen, die wir hier alle kennen, direkt zu uns oder Unternehmen zu uns kommen. Also bei uns ist mittlerweile so ein Drittel von unseren Revenue kommt direkt von diesen OEM, sei es jetzt VW oder Ford oder so alle Renaults, die zu uns kommen und Auftrag geben. Ja, das ist eine Änderung. Aber es gibt auch Unternehmen, die rein Technologieunternehmen sind, die in der Branche ein dringen, also Sony oder Foxconn. Was machen sie jetzt? Sie haben sehr viel Erfahrung, wie sie User Experience, jetzt im Falle von Sony, Foxconn ist über die Produktionsskalierung globale Supply Chains zum automatisieren oder Build-to-Print zu machen. Und die brauchen einen Anschluss auf den Automotive-Markt. Und sie brauchen über die Anknüpfung von Software Leute, Unternehmen, die sehr flexibel sind, die mitdenken können, so eine Co-Creation, weil wie kann man etwas gemeinsam erreichen? Und dadurch, dass wir global sind, aber relativ klein und Erfahrung haben mit großen Unternehmen, auch mit Startups, rein Automotive-Startups in USA und China, sind wir fähig, sehr schnell zu arbeiten, sehr agil zu arbeiten in anderen Zyklen. Und uns hilft die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wir wissen von diesen Unternehmen, wenn sie dann reingehen und sich überlegen, mit dem, wie dem arbeiten sie, dann fragen sie durch. Ja? Und wir wurden empfohlen von anderen und sagen, okay, wenn du jetzt mal was Wildes machen willst oder experimentieren willst, das ist jetzt eine Firma, die das machen könnte. Und dann machen wir ein POC, dann treffen wir uns, experimentieren und wenn das so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber es ist auch eine Konkurrenz. Also in dem Foxconn-Bereich, also da waren wir nicht die Einzigen, die Interessen hatten und mehrere. Und am Ende ist das die Know-how, also wie tief, was kann man bewirken, die Innovationskraft und auch der Wille, gemeinsam anders zu denken. Also wie kann man, also für uns ist ganz wichtig, ein Software-Defined Vehicle affordable zu machen. Wie kann man das anders denken? Wie kann man anders skalieren? Wie können wir mit jemandem partnern über Sachen, die wir nicht in der Hand haben? Und sie brauchen jemanden, der Software als Differenzierung nimmt und ihnen hilft, was zu tun. Ja?
Aber
das ist eine lange Antwort.
Nee, finde ich auch. Ich stelle mir nur die Frage, so jemand wie Sony oder Foxconn, der steht jetzt nicht im Verdacht, bei Software grundsätzlich irgendwie blind zu sein. Also die
ganz
brauchen
im Gegenteil.
Deswegen, was genau kriegen die von euch quasi? Ist es dieser intensive Zusammenhang mit Software im Auto, den ihr mitbringen könnt? Oder gebt ihr denen wirklich jetzt irgendwie Code? Das würde ihnen ja allein nichts nützen, oder?
Also es ist eine sehr richtige Feststellung, dass diese Unternehmen nicht blind sind in dem Softwarebereich. Ganz im Gegenteil, sie haben sehr viel Erfahrung davon. Und weil sie diese Erfahrung haben, wissen sie, dass sie Domainwissen brauchen. Sie wissen aber auch spezielles Wissen, wie sie skalieren können. Also ich komme jetzt aus dem Hightech-Bereich, aber wir wissen von diesen Data Centers, Cloud, Native Cloud, dass keiner alleine die Probleme lösen kann und man durch Partnerschaften und wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert, was einer besonders macht, viel schneller kommt. Das heißt, es ist nicht nur die Frage, kann ich das ja oder nein, sondern kann ich das gemeinsam schneller erzielen. Okay. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und weil das Unternehmen sind, die technologisch und Software sehr gut können, macht es uns umso stolzer, dass wir auf eine Eye-Level mit ihnen arbeiten können. Da gucken sie schon sehr tief, was bringen diese Leute? Können sie, ist das eine Jugend forscht, also sehr viel über Innovation und AI und Sachen machen oder schaffen sie das, wirklich die PS auf der Straße zu bekommen? Also haben sie wirklich diese Track Record von, ja, ich kann das homologieren, ich kann mit ihnen arbeiten, also Software wirklich, die auf der Straße ist.
Verstehe.
Ja?
Gibt es irgendeinen Punkt, wo du, also weil, wenn wir hier im Podcast auch häufig über Software im Auto reden, habe ich immer das Gefühl, dass nicht jeder das Gleiche darunter versteht.
Richtig.
Was ist denn in deinen Augen das größte Missverständnis? Also das, was immer falsch unterstellt wird, was es eigentlich wäre, von Software im Auto. Was ist das in deinen Augen wirklich und was glauben die Leute, was es ist?
Boah, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Also stell dir mal vor, ich würde sagen, Hardware oder ich owne die Hardware. Und da für mich da ganz viele Fragen, ja, was konkret im Auto, weil man weiß, das ist nicht nur die eine Hardware. Mit dem Software ist auch ähnlich. Also Software ist ein gewaltiges System von vielen Dingen, die im Auto ist, nicht die eine Software. Und ich glaube, das war einer von den wesentlichen Missverständnissen vor ein paar Jahren, wo man gesagt hat, ja, mit Software ist Wachstum, Beherrschen von Komplexität, neue Value Streams, Revenue Streams und so weiter. Ich ohne das. Mhm. Und da hat sich fast jeder darauf gestürzt, das zu ownen, hunderte, tausende Softwareentwickler einzustellen, um das zu ownen, ja. Wer würde sagen, ich ohne die ganze Hardware, ja.
Ja, okay.
Ja, also das ist schon mal eine Geschichte. Aber ich gebe dir zum Beispiel, dadurch, dass es so schwierig ist, wenn man sagt, Software-Defined Vehicle, jeder versteht was anderes, haben wir vor etwa eineinhalb Jahren ein Modell entwickelt über SDV-Levels. SDV-AD, also Safety-Driving-Levels oder Safety-Levels, sind nicht das Gleiche, damit wir eine Taxonomie haben, sich mit jemandem zu unterhalten. Also zum Beispiel Level 0 ist so Software-enabled. Also eine mechanische Funktion kann ich über die Software bedienen.
Also quasi ein Fensterheber, der über eine Software
zum Beispiel, also ganz wird, banal, ganz einfach.
So wie ich das könnte.
Wenn wir jetzt reden über Kontrolle oder Information im Auto durch Konnektivität zu bekommen, was jetzt anspruchsvoller ist, ja, da reden wir um SDV Level 1, Connectivity. Mhm. Dann reden wir über Update. Wenn ich Software im Auto habe und ich bin fähig, diese Software zu warten. Also ich kann einen Bugfix machen, ja, korrigieren. Nicht jedes Auto kann, aber das ist eine Level 2. Mhm. Es gibt Unterschied zwischen Update und Upgrade. Upgrade bringt eine neue Funktionalität im Auto. Ja, das ist eine Level 3. Wenn ich jetzt auch fähig bin, Funktionalität über Generationen reinzubringen, wäre das eine Software-Plattform. Und Level 5 wäre eine Innovationsplattform, also wo ich über ein Netzwerk von Third Parties das Auto updaten kann. Jetzt, das hört sich theoretisch und vielleicht banal an, aber ich gebe dir jetzt Beispiel. Letztes Jahr, ich habe einen Kollegen, der fährt einen Premium-Wagen, also Lower-Premium-Wagen. Und fährt Cruise Control. Und dieses Auto hat wohl beim rote Ampel nicht angehalten.
Schön.
Ja. Okay, kann passieren. Und dann haben sie es versucht zu fixen. Nicht erfolgreich, also updatable, aber nicht upgradable. Das hat resultiert, dass das gesamte Auto ersetzt wurde. Und nicht nur bei ihm, sondern bei mehreren Benutzern, die halt diese Version hatte. Also jetzt ist das Software defined. Ja, es hat es für Software, kann man updaten. Ja, aber Upgrade nicht fähig, was das dann kostet. Ein zweites Beispiel, das ist auch jetzt eine europäische Marke, haben ein Auto vor 4 Jahren gebracht, updatable, upgradable, aber nicht über Plattform. Und nach 4, 5 Jahren sagen sie jetzt, ich könnte es nicht mehr. Jetzt stell dir vor, mein Auto, vielleicht nicht Premium-Segment, aber ja, nach 5 Jahren kann ich das nicht mehr upgraden, weil es zu teuer ist, jedes Feature backporten. Ja. Also von daher...
Ich meine, das ist normal im Autobereich. Das ist ja das, was mich ja immer so wütend macht, dass ja der Standard eigentlich, dass diese Autos dann da sind, vom Band fallen. Und dann musst du mit dem Stand leben, ob die jetzt gut gearbeitet gemacht haben oder nicht.
Ja.
Auch wenn du das 5 oder 10 Jahre später merkst, dann hast du halt gelitten.
Ja, also ich habe jetzt auch, letzte Woche ein neues Auto. Selbes Modell, selbe Marke, halt neues Modell.
Was fährst du jetzt?
Sage ich dir nachher. Aber dann lerne ich das jetzt auch und dann merke ich, okay, also das haben sie jetzt, das System noch procured und von jemand anders genommen und ich lerne jetzt das auch neu, wie ich das Auto benenne. Nicht alles, aber da kann ich sehr genau gucken, was sich da verändert hat. Ja?
Verstehe.
Aber jetzt zurück zu dem Software Defined. Und wir gehen jetzt mit Kunden und sagen, je nachdem, was du haben willst oder was du ändern willst, gehst du auf unterschiedliche SDV-Level dann rein. Und das machen auch die Manufacturer anders. Ja? Also ein Sony, der würde gehen über User Experience und dann gehen sie bis Level 4. Ja, also das ist wirklich ganz hoch, die Komplexität zu managen.
Aber kann man dieses Software-Level oder diese Level auch auf unterschiedliche Domänen haben oder müssen die alle überall gleich sein? Also
müssen
ich sage,
sie nicht.
Infotainment ist Level 4, aber keine Ahnung, ADAS ist Level 1. Von der Idee
also
ist das vielleicht ein blödes Beispiel.
Sicherlich, also man kann jetzt theoretisch sagen, wenn ich auf Level 5 bin, kann ich alles und bin ich perfekt. Ja, aber es ist auch nicht notwendig. Also bei Infotainment würde ich sagen, Level 4 wäre das Optimum, aber Level 4 ist auch ganz gut. Mhm. Wenn ich jetzt über Features spreche, die mit Bremsfunktion haben und so weiter, ich weiß nicht, ob die so glücklich wäre, die upgradable von beliebigen zu sagen. Also da,
ja, okay.
Da gibt es da Dinge, wo ich sage, naja, Level 2, das ist gut genug.
Mhm.
Und das ist, wo wir mit Herstellern dann reingehen und zu sagen, nicht alle Software muss gleichzeitig gemacht werden. Du musst mir überlegen, welche Software bündele ich und will ich über eine Plattform upgradable und kontinuierlich maintainable haben und welche Software, welche sind ECUs oder Teile, wo möchte ich ganz wenig Software oder ganz leichte Software haben, die ich nur bei Bedarf anfassen muss. Das sind ganz andere Architekturen, wie ich da reingehe und design. Mhm. Ja?
Das verstehe ich, aber weil du das jetzt von der Komplexität auch beschreibst und dieser Anspruch ans Auto immer so hoch ist, gibt es überhaupt irgendwelche Systeme, die diese Vielfalt beherrschen? Das heißt, wenn ich jetzt das Smartphone auf Rädern, eines meiner meistgehassten Beispiele, immer wieder hochkommt, das heißt, mein Smartphone ist ja einfach dann alt und dann Schrott. Und Ende. Und dann muss man es in die Tonne feuern, irgendwie. Ja, ich habe auch schon so ein Ding mal gehackt und keine Ahnung, gejailbreakt und dann lustiges Blödsinn. Aber das ist nicht mehr die Funktion, die es eigentlich mal hatte.
Mhm.
Sonst Teil ist dann Schrott. Also so, teurer Schrott.
Mhm.
Gibt es überhaupt ein Gut, ein Konsumergut, irgendwas, das diesen Anforderungen gerecht wird aktuell? Oder und deswegen scheitert das Auto die ganze Zeit so krachend an diesem Anspruch?
Also ich glaube, das ist nicht weniger von jetzt der Vergleich mit Smartphone, ja oder nein, sondern dass man alles gleichzeitig machen will. Oder also für uns ist zum Beispiel diese Level 3, der Upgradable, ein Fake-Level, weil versucht man Feature für Feature zu machen. Das ist sehr teuer, wenn du für alle Features in einem Auto das Upgradable machst. Du musst es wirklich backportieren.
Mhm.
Das richtige Lösung ist, dann muss man so ein Quantensprung dann machen.
Auf eine
Plattform zu kommen, das auch das Smartphone macht und die sind durch die gleichen Fußstapfen gegangen, weil wenn du die Plattform beherrschst, da kannst du das generationenübergreifend machen. Ja? Das ist der Grund, warum man so viel über Hardware- und Software-Separierung spricht. Das ist der Grund, warum man jetzt hast mich gefragt, was sich da geändert hat, seitdem wir gesprochen haben, warum man so viel über Standardisierung spricht und Software-Standardisierung, warum man so viel über Open Source spricht, wie kriegt man repeatable Software, die über Plattformen geht und gemeinsam auch entwickelt, weil man dieses Ding erkannt und die Komplexität fängt man an zu beherrschen ab dem Level 4. Darunter, ja, Software Defined, es gibt Vorteile, wir bewegen uns in der Richtung, aber das ist immer noch teuer.
Mhm, verstehe. Und die Plattform lässt es dann halt skalierbar machen. Aber selbst da komme ich doch an den Punkt, machen wir es ganz einfach, nehmen wir ein aktuelles Modell, keine Ahnung, ein BMW 5er und dann kommt ein paar Monate oder ein paar Jahre vorher ein BMW 3er drauf oder was auch immer. Und dann will doch aber der 5er neuere Hardware haben, schnellere Prozessoren, schnellere ECUs, was auch immer. Aber wie gewährleistet denn das, dass diese alte Technik noch mit der alten Plattformlogik funktioniert? Beziehungsweise sie muss ja mit weiterentwickelt werden. Aber dann kommt ja das alte Auto auch nicht mehr mit, das im Ursprung da war. Wie schaffe ich denn das, dass das sowohl alt kann als auch neu und ich dann trotzdem gewisse Features in alle Richtungen. Und dann komme ich nämlich wieder auf diese Smartphone-Geschichte, selbst ob das ein iPhone ist oder ein Android-Phone oder irgendwas, gibt es ja auch gewisse Blockaden im Zeitstrahl, wo es dann heißt, ab diesem Punkt kommst du nicht mehr mit diesem Android-Betriebssystem weiter, mit diesem iOS-Betriebssystem weiter.
Das
und dann
ist
brauchst
richtig.
Du diese Middleware oder was auch immer es dann ist.
Ja.
Die ist halt, die begrenzt den Rest.
Du sagst,
aber geht das im Auto dann überhaupt?
Du sagst einen sehr, sehr guten Punkt. Also es ist nicht beliebig, also man separiert Hardware und Software, aber man kann es nicht beliebig lang machen. Irgendwann mal gibt es eine End von der Generation, dann gibt es die nächste Version. Bei Telefon ist es auch so. Also,
Also, genau.
Ja, ja, also ich hatte mein Telefon letztes Mal gezeigt, jetzt habe ich 9 nach 10 Jahren, aber das kann man ja machen, ja. Bei dem Auto wird es irgendwann auch so geben, dass du da auch die Hardware updaten musst und die Software, aber die Frage ist, dazwischen muss ich das bei jedem SOP und bei jeder Version neu machen. Und da hat man sehr viel Skalierbarkeit gemacht. Wie macht man das? Indem man APIs definiert, also Economy of APIs, und sich wirklich auf die Sprache einigt und nur das vermittelt, was wirklich notwendig ist. Beispiel mit der Entwicklung, die wir gemacht haben mit Sony, bis wir die Fehler hatten. Und da ist ganz viel Grips, also wirklich Brain-Leistung da reingegangen, wie wir separieren. Also wir haben in Elektrobit übrigens auch Hardware-Ingenieure.
Echt?
Deswegen, ja, also wir verdienen unser Geld ausschließlich mit Software, aber ich brauche Hardware-Ingenieure, damit wir diese Separierung sehr inhaltlich reich gestalten können, um da sicherzustellen, dass wir auch die Requirements an die Hardware stellen können und dann experimentieren, bis wir wissen, okay, jetzt haben wir eine Abstraktion geschafft, die wirklich real ist und nicht theoretisch. Und davor entwickeln wir keine Plattform. Und dann, als wir die gearbeitet haben, haben auf der Hardware-Seite mit Conti Engineering Services gearbeitet. Da hat sich der Sony später, also während der Entwicklung, überlegt, sie wollen mit Magna, also das ist kanadische Tier 1, also in Graz, dann haben wir eine Zeit lang mit ihnen entwickelt und dann weitergemacht. Jetzt die Produktion, gibt es die Sony Honda Mobility SHM Joint Venture, die haben es mit Honda gemacht über Produktion. Jetzt arbeiten wir mit Alps Alpine, das ist der Tier 1, der Honda hat. Jetzt ein Beispiel, also diese Plattform haben wir nicht neu entwickelt. Und es sind dreimal jetzt unterschiedliche Tier 1s, die da drunter gekommen sind. Haben wir Anpassungen gemacht? Sicher. Ja, aber wir haben das nicht neu entwickelt. Ja,
also weil die APIs und die Kommunikation sozusagen zwischen Funktion und dann, was ist das, Middleware?
Genau.
Oder was ist das?
Und das macht eine Skalierung möglich. Eine Skalierung möglich und Unabhängigkeit von nicht vollständiger, aber schon Entkopplung von der Hardware und der Software. Das macht auch ganz viel Flexibilität bei einem Hersteller, bei einem OEM, der wirklich auch Build-to-Print machen könnte, wenn er wollte, ja, oder halt auch auf Optimierungen geht. Das macht auch die Plattform wartbarer, die Softwareseite wartbarer. Dann arbeitest du über Interfaces, du kannst auch anderen reinkommen lassen. Auch wir wären ersetzbarer durch solche.
Ich wollte gerade fragen, das ist doch für euch auch gefährlich am Ende, oder?
Ja, aber wenn wir es verdammt gut machen, kommen sie wieder. Das kann nicht jeder.
Okay.
Das kann nicht jeder.
Okay. Du hast ja jetzt ganz viel auch von Standardisierung gesprochen.
Ja.
Wir haben eine Zeit lang immer von diesem gemeinsamen Betriebssystem für Automotive gesprochen.
Ja.
Ist es dasselbe, beziehungsweise wie weit ist es davon weg und kommt es jemals?
Also so wie Betriebssysteme in dem Hightech-Bereich, in den Data Centers. Also da haben wir früher auch gehofft, dass es eine kommt, ist nicht eine gekommen, sind ein paar wenige, aber dafür sind wir von, ich weiß nicht, damals über 20 gekommen auf wirklich paar wenige.
Okay.
Und da gibt es kommerzielle, es gibt auch Linux und so weiter, aber es gibt schon eine Standardisierung, die sich durchgesetzt hat. Beim Telefon, also Smartphones, Android hat, ich denke, so knapp 70% von der Standardisierung erreicht. Also es gibt auch andere. Aber da bewegt sich auch, ich denke, in der Automotive wird man schon dahin kommen, es wird nicht eine geben. Ja? Der Stand der Entwicklung ist, dass viele Hersteller versuchen, für sich selber innerhalb von dem Unternehmen entweder für ein bestimmtes Segment eine Standardisierung, also so für sie selber eine Plattform zu entwickeln.
Aber was meinst du für Segment? Segment im Fahrzeugensegment oder ein Fahrzeugsegment im Sinne von, keine Ahnung, E-Segment oder sowas in der Art?
Also es gibt entweder, du sagst, okay, ich will erstmal standardisieren alles, was ich Infotainment habe, über mehrere Produktionen.
Also wie so eine Zone letztendlich oder sowas. Oder
aber
eine Domäne.
Es gibt auch Unternehmen, die sagen, ich fange in dem Luxussegment an, weil ich dort die meisten Investitionen in Software mache, da kann ich es mir erlauben und dann versuche ich danach zu skalieren nach unten. Ja. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, ich mache einen Value Approach. Ich fange auf dem Volumen, weil dort ist mein größten Benefit und später skaliere. Also es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte, wie man das macht.
Okay, und wenn wir jetzt uns die Sache mit Sony angucken, hast du jetzt ein bisschen beschrieben, jetzt arbeitet ihr auch mit Foxconn zusammen. Foxconn ist, ich habe glaube ich das erste Mal damals vor vielen Jahren von Foxconn gehört, weil das die sind, die mein iPhone zusammenstecken. Die bauen schon eine Weile auch Autos. Was ist da dann eure Aufgabe? Weil bei denen würde ich jetzt sagen, das ist ein ganz anderer Laden als Sony.
Ja.
Also die kommen ja aus dem Manufacturing und Sony kommt, also Sony auch, aber anders, also deutlich anders.
Es ist anders. Es ist eine Gigant.
Was macht jetzt bei Foxconn dann?
Also Foxconn ist ein ganz großes Unternehmen, die sind spezialisiert auf Skalierbarkeit. Also und was uns zusammengebracht hat, ist der Drang oder der Wunsch, Software-Defined Vehicle affordable, yes, affordable auf Deutsch, also ja,
bezahlbar
zu machen. Und zwar nicht nur für das Volumen, über alles. Ja? Und die Idee ist, Module zu entwickeln, Standardisierung zu entwickeln. Es wird nicht jetzt ganz Plug and Play werden, aber dass man diese Systeme nimmt und dann die Repeatable, die Wiederverwendbarkeit zu machen. Und wir entwickeln zusammen eine EE-Architektur, also Software und EE, Betriebssystem, die sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Man kann es gesamt nehmen, man kann auch Teile davon nehmen, Module, je nachdem, wer was machen will, und somit simplifizieren wir die Supply Chain, was total komplex ist heute in dem Automotive-Bereich, und machen Wiederverwendbarkeit von diesen Komponenten.
Von Software-Komponenten. Dann.
Software und
aber
auch
Hardware. Aber für wen wiederverwendbar? Also dass dann Foxconn quasi schon ein Subsystem fertigt, um dann das anderen Autobauern anzubieten? Ja. Oder dass Foxconn für sein eigenes Auto, die wollen auch, Gerd, du bist da Firma.
Nee, sie wollen sie verkaufen.
Die wollen auch ein eigenes Auto bauen.
Nee, also sie sind nicht interessiert, selber ein Auto zu bauen, sondern sie das anbieten anderen. Also sie können auch die Produktion dafür übernehmen. So könnte sich ein OEM fokussieren auf differenzierende Funktionalität. Man kann sich also auch vorstellen, Unternehmen, die im Flottenbereich gehen und so weiter, denen es jetzt die Trademark egal ist, und bestellen sie so und so viele Autos in folgenden Spezifikationen. Und dann brauchen sie einen ganz anderen Servicebereich oder wie sie das pflegen oder Roboter oder Amazon bei den Auslieferungen von ihren Trucks, von was auch immer, von Büchern und so weiter. Also es gibt viele Unternehmen in dieser Welt, die Mobilität brauchen im weitesten Sinne.
Ja, okay, verstehe. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Software-Game gehen, in dem ihr da arbeitet, und dann sehen wir, du redest viel von Standardisierung. Wir haben häufig von Open Source schon gesprochen. Wir haben kürzlich ist auch schon wieder 2-3 Tage her, mit Markus Redstadt gesprochen und mit Magnus Östberg von Mercedes. Und die haben ganz prominent hervorgehoben, wie wichtig ihnen das Thema Open Source ist, was sie bei S-Core machen, mit der Eclipse und Co. Wie siehst denn du dann das, wenn du sagst, wir bauen gerade ganz viele Komponenten, die versuchen zu standardisieren über eine API, also vielleicht auch noch kurz nebenbei erklären, was eine API ist. Wie wichtig ist das denn tatsächlich dann, und bauen wir jetzt gerade nicht 6 verschiedene Standards auf? Weil das ist so ein bisschen mein Gefühl.
Also das ist sehr, sehr wichtig. Und wir arbeiten Open Source schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind auch Contributor zu Open Source, zum Beispiel Linux oder Android, seit vielen Jahren mit Google. Also wir nehmen alles, was es da gibt, selber. Ich habe Linux bei Electrobit, also den Derivat, gestoppt, weil es keinen Sinn macht, nochmal.
Ihr hattet mein eigenes Linux,
das ihr
quasi aufgesetzt
hattet.
Wir hatten
ein eigenes Linux-Derivat. Und da sagst du, warum soll man das dann machen? Dann nehmen wir ein Enterprise-Linux oder was es dann gibt. Und unseren Beitrag ist, die Safe, also Safe Linux zu ermöglichen. Das ist uns übrigens auch gelungen. Wir haben im Januar den Innovationspreis auf der CES in Las Vegas bekommen, zum ersten Mal in der Industrie. Und das ist auch unser Beitrag, wie wir Open Source in Automotive reinbringen können. Wie können wir mit TÜV arbeiten, um eine Zertifizierung zu ermöglichen für den OEMs. Wir sind Mitglied von der Eclipse Foundation, das ist jetzt von S-Core, was du da erwähnt hast, seit mindestens zwei Jahre und haben unseren ersten Summit vor 2 Jahren gemacht. Das ist an Chaos, also das ist zum Beispiel so ein System, wie du, also Kubernetes jetzt Collaborations in den Workflows machst, in einem Komplex in dem Auto machst. Und wir haben Kubernetes genommen für Google und festgestellt, das kann man nicht so ohne weiteres einsetzen und haben Sachen implementiert zu ermöglichen. Bei mir haben gleich manche Leute gesagt, wir verkaufen das, weil es gibt Leute, die es kaufen würden. Nein, wir haben es submitted in dem Open Source, das ist in der Eclipse Foundation. Und auch beim S-Core tun wir auch Code, wir sind Mitglied, auch dieses MOU unterschrieben. Ich hoffe sehr, dass sich das etabliert. Ich muss aber auch sagen, es gibt sehr viele Open-Source-Initiativen. Also Jasper gibt es in Japan. Ja. Es gibt auch SOFI und Cuvesa, also ein bisschen anderen Spin. Es ist gut. Es ist gut, dass wir über Open-Source sprechen und dass mehr und mehr in den Community-Bereich kommen. Und es wird unterschiedliche Systeme geben. Ja.
Aber brauchen wir nicht einen, also es würden ja 3 reichen, so gefühlt, oder 2. 3 wahrscheinlich, um auch irgendwie so eine gewisse Lokalität und irgendwelche Zollhirngespinste, die irgendwo aufgemacht werden, dem entgegenzustehen. Wenn wir jetzt aber überall diese vielen kleinen Projekte haben, die von meinem Gefühl aus halt auch keinen großen Fürsprecher haben, sondern alle so ein bisschen immer im Hintergrund laufen und nicht prominent sind und nicht irgendwie im Rampenlicht stehen, ist da nicht die riesig große Gefahr, dass man sich doch verrennt, weil dann ein neuer CEO in so einem Multimarkenkonzern kommt, der sagt, eigentlich finde ich selber mal doch viel cooler, weil ich habe Angst vor den anderen und verstehe Open Source nicht. Und boom, landet wieder unter der Decke und frisst sich einfach auf. Also das ist so mein, als nicht Beteiligter direkt irgendwie das Gefühl.
Also braucht man so viele Aktionen? Nein. Aber es ist auch schwierig, etwas zu finden, das weltweit gültig ist und alle sagen, jawohl. Das ist schwierig.
Okay, aber gibt es eine dieser Initiativen, wo du sagst, das ist die, wo du aktuell, man kann sich auch immer ändern, aber aktuell sagst, die hat echt Potenzial, da ist Musik drin?
Also Android, denke ich, hat ein großes Potenzial, jetzt nicht für die Middleware, aber so für Infotainment-Bereich. Mhm. Also wir nutzen Android mittlerweile auch nicht nur für Infotainment, auch für andere Sachen. Das hat ein großes Potenzial und das ist ein Open-Source-basiertes System. Ich denke, die Middleware zu standardisieren oder halt diesen Betriebssysteme im weitesten Sinne macht sehr viel Sinn. Ob das jetzt das S-Core wird, ich hoffe sehr. Also für Europa wäre das toll, weil dahinter stehen viele Europäer. Es ist nur von Asien oder USA kommt noch keiner. Linux, denke ich, wird sich früher oder spät auch durchsetzen. Da arbeiten wir aktiv sehr daran, dass Linux viel breiter in dem Auto kommt, nicht nur für Infotainment-Systeme, sondern auch in dem Safety-Bereich, weil man da sehr kostsparende entwickeln kann, weil man andere Tooling hat, viel schneller entwickeln kann und die Richness, also die Wertigkeit von Funktionen viel, viel höher ist. Aber es gibt jetzt nicht nur eine Open Source, es gibt ja verschiedene.
Nee, genau, du hast ja unterschiedliche Domänen oder Arten, um was es geht, wie du sagst.
Genau.
Und ich
kann im Moment jetzt nicht sagen, welchen Weg am versprechendsten ist. Werden mehr und mehr OEM versuchen, für sich selber zu optimieren. Also ich glaube, die ganz Großen können so eine Skalierbarkeit bekommen. Bei den Kleinen können sie sich nicht leisten, werden sie von den Großen kaufen oder wird irgendwann jemand sagen, okay, ich lasse das in Open Source und andere benutzen. Oder wird man sich zusammenraufen und einen Standard gemeinsam zu entwickeln. Gucken wir mal, wie das da passiert. Aber es gibt beide beide Aspekte auf dem Markt.
Gibt es da eine Zeitschiene, bei der du sagst, bis dahin müssen wir es eigentlich haben, weil sonst, keine Ahnung, beziehungsweise auf der anderen Seite gibt es auch irgendwelche Gefahren, die da dastehen, also gerade wenn wir jetzt auch auf China gucken zum Beispiel, dass dann staatlich was kommt und gewisse, nennen wir es vorsichtig, Wünsche da sind, gewisse Systeme zu etablieren und gewisse Systeme zu nutzen, dass wir dann einfach nicht stark genug sind, auch jetzt gerade wenn du sowas wie die Eclipse nennst, mit einem European-based Ansatz.
Also Luca, die Chinesen haben die gleichen Challenges, auch sie haben Open Source. Ich war vor 2 Wochen in Brüssel auf so einem Symposium vom Open Source. Da waren nicht nur Eclipse, da waren auch Linux dabei und RISC und was. Also ganz viele. Und da waren auch Vertreter von chinesischen Open Source dabei, auch Amerikaner. Und alle haben ähnliche Challenges, ähnliche Probleme. Auch Chinesen gucken in Open Source. Ich denke, dass das für alle relevant ist, wie schnell man sich bewegt. Wir haben über diese Software-Defined Levels gesprochen, ja. Es gibt Anfang des Jahres gibt es eine Studie von S&P Global, das sind Analysten. Und die haben gesagt, bis Jahre 2030, von den 20 Millionen Vehicles, die da kommen, Level 3, 4, also die interessanteste Level, 50% davon werden in China gemacht.
Okay.
Und 25% jeweils in Europa und Asien, Europa USA. In USA, in Amerikas, ja. Also es ist S&P Global, wirklich unabhängige Analysten, die haben genau die gleiche Methodologie genommen von uns, ja. Also gleiche Sprache. Ist es jetzt Europa tot oder Amerikas, passiert da nicht? Nein, also 25%. Aber der Speed, die Schnelligkeit, Sachen umzusetzen, egal ob das jetzt Open Source oder ist in China eine andere. Und das ist der entscheidende Punkt. Wie schnell bewege ich mich?
Aber bewege ich mich dann halt mit? Und bewege ich mich auf deren Gleis oder baue ich ein paralleles Gleis?
Und die machen das.
Das so hängt.
Aber sie nehmen genauso auch Sachen auch von uns, die Komponenten von Westen oder standardisierten, die gucken auch in Open Source. Die kochen mit dem gleichen Wasser.
Okay. Ich habe immer das Gefühl, das ist halt nicht ganz das gleiche Wasser, weil die Voraussetzungen ein bisschen andere sind.
Wir sind hier auf dem Kongress, also auf dem Motorsport. Vorhin haben wir Kalenius gehört. Und was hat er gesagt? Ja, also wir haben in China, was hat er gesagt, 130, 140 OEMs. Und man bräuchte eigentlich 30, glaube ich, hat er gesagt. Also deswegen gibt es eine unglaubliche Konkurrenz. Und diese Konkurrenz macht die Innovationskraft oder diese Preiskrieg da, der fitteste survived. Also es ist jetzt nicht nur, dass die chinesischen Government da alles bezahlt. Ja?
Nee, das glaube ich auch gar nicht. Aber ich glaube, da gab es halt viel Anschubfinanzierung, deswegen konnte man in viele Richtungen blicken. Und jetzt, das haben wir ja auch schon häufig besprochen, es wird irgendwann diese Phase der Konsolidierung kommen.
Ja.
Aber dennoch ist es so, dass dann aufgrund der Größe des Marktes, aufgrund der Art des Marktes, natürlich auch andere Vorgabekulissen da sind und Strukturen und sich vielleicht nicht mit der Markt richtet ist, alles irgendwie so hinfällt, die Bausteinchen, wie sie dann halt liegen würden, sondern das ist, glaube ich, schon etwas besser oder es ist stärker gesteuert.
Das ist stärker gesteuert und strategisch über mehrere Jahre hinaus ausgerichtet, in welchen Industrien man sich bewegen möchte und konzentrieren möchte. Das ist wahr.
Ist es in deinen Augen sinnvoll, auch gerade im Softwarebereich, wo es ja schon teilweise sehr schnelllebig ist, dass es so eine langfristige Sache drauf gibt?
Also Software ist nicht nur so die Enabler, das ist eine Innovationstreiber.
Ja,
also
genau.
Deswegen diese Digitalisierung, also Fähigkeit, digital mitzuspielen zu können, Software, AI ist ja auch eine Art Software, das brauchen Industrienationen dringend. Also gehört zu der technischen Exzellenz. Und das zu entwickeln, damit man die Innovationskraft auch in der nächsten Generation behält, ist absolut notwendig. Und da gehört es auch, entsprechend zu investieren in der Ausbildung, in den Berufslinien, in Förderungen, Möglichkeiten, solche Produkte hier zu testen, zu deployen, Regulierungen zu ermöglichen, mehr mit Daten arbeiten zu können. Also das ist schon sehr, sehr sinnig.
Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, also wenn man jetzt von China ausgeht und die Prognose so ist, dass der Anteil so groß ist, gleichzeitig hat es Luca ja angesprochen, der Standardisierungswille wird da auch beträchtlich sein. Und wie hermetisch ist dann so ein standardisierter Bereich, der so groß ist? Also können die anderen da noch mitspielen, wenn sie die Standardisierung nicht gesetzt haben? Verstehen die das? Oder sind die dann auf alle Zeit drauf festgenagelt, auf diese Anteile, die prognostiziert sind? Also 50% passiert eh in China und alle anderen gucken über den Zaun und können nichts sehen. Und die 25% bleiben uns und da können dann die Chinesen da mitspielen oder nicht?
Gute Frage. Aber was diese solche Studien sagen, ist, dass halt wie sehr manche Märkte oder manche Nationen vordringen in der Komplexitätsbeherrschung dieser dieser Systeme, weil es gibt jetzt nicht nur die sogenannten non-differenzierten Teile, die man standardisieren will, um die Komplexität zu beherrschen. Es gehört ja auch zu der Mobilität die Fähigkeit, wirklich differenzierende Software zu machen, also ein Auto wirklich erlebbar zu machen, ein anderes Gefühl zu machen. Und das kannst du nicht standardisieren. Je effizienter ich bin, das repeatable zu machen, dann habe ich Bandbreite, dann habe ich Kosten, also Mittel, Ressourcen, um das wirklich interessante, differenzierende da zu investieren und dann da zu machen. Und das ist enorm wichtig. Ja. Enorm wichtig. Verstehe. Also zum Beispiel, also es gibt schon Beispiele auch, wenn wir jetzt über China sprechen, von sehr guten EV-Vehicles, halt Modelle, die entweder jetzt von Deutschland oder in Japan kann ja auch Beispiele geben, die für den chinesischen Markt kamen und die technisch exzellent sind, auch die sehr gute Beurteilung in China haben, aber die Audience nicht treffen, weil sie eine andere Konnektivität, weil sie einen anderen, hier sagen Gimmicks, also die Erfahrung in dem Auto eine andere ist und dann verkaufen sie sich nicht. Und das ist schon regionale Unterschiede, was man von einem Auto erwartet.
Kommen wir dann im aktuellen, ich habe das Gefühl, wir sind in so einem KI-Zeitalter mittlerweile, dass ganz viel über Dinge, die früher nicht gingen, weil sie zu aufwendig waren, zum Beispiel über so KI-Systematiken einfach anders werden. Ich meine, du hast auf dem Automobilelektronik-Kongress was zum Thema KI und beziehungsweise noch viel spannender wahrscheinlich sogar über so Agenten-Workflows gesprochen. Wie nutzt ihr denn sowas und was ist vor allem dein Blick darauf, was für einen Impact hat das dann auch in die Schnelllebigkeit, in die Diversifizierbarkeit und in eben dieses immer gleich sein zu müssen im Ursprung?
Also ja, ist enorm.
Also, du hast doch auch darin geforscht früher, oder nicht?
Ja, also schon als Student, in neuronale Netzwerke. Also ich glaube, heutzutage kennt jeder ChatGPT, was das macht. Und ChatGPT lebt von Prompt. Ich stelle eine Frage. Und je besser die Frage, desto besser die Antwort. Also ich könnte jetzt sagen, ich habe Geburtstag gehabt, ich backe einen Kuchen, gib mir ein Rezept. Und ich bekomme ein Rezept. Ja? Ich könnte aber auch sagen, hey, ich bin ein Restaurant-Owner. Und heute Abend bekomme ich 30 Gäste hier von dem Automotorsport mit ihren Gattinnen. Und ich kann davon ausgehen, dass manche vegan sind oder nicht essen. Und ich brauche ein Dessert, wahrscheinlich 3 Permutationen. Ich habe folgendes Budget. Kann ich auch in ChatGPT machen. Ich bekomme jetzt nicht nur ein Rezept für eine Torte oder einen Kuchen. Ich bekomme auch ein Rezept, die vegan tauglich. Ich bekomme noch wahrscheinlich eine Shoppingliste. Ich bekomme es auch innerhalb von diesem Budgetrahmen und Vorschlag, wo man dann einkaufen kann. Ja, also ganz andere Antwort über das Wissen, was in ChatGPT da rein ist. Wenn ich jetzt an Elektrobedenker oder an meine Entwickler, man könnte jetzt mit so einem Wissen wie in ChatGPT die Entwickler augmenten, wie ich das komplettieren, ja, also mit dieses zusätzliche Wissen. Aber das Interessante ist, kann ich delegieren? kann ich Tätigkeiten delegieren, dass jemand anders dann macht. Dann kommt dieses Idee von der AI Agent. Ja? Also in unserem Restaurant Beispiel ist, kann ich jetzt einen Agenten machen für mein Restaurant, der den Ofen, den Kuchen backt, ja, und die Interfaces hat. Und dann kann sich dann andere Agenten um das Shopping dann kümmern und das Kuchenrühren kümmern und so weiter. Und so ist es auch in dem Betrieb, ist, kann ich solche AI-Agenten machen für die Entwicklung, für Testen, Code, Zusammenstöpseln, also jetzt sage ich ganz ein Betriebssystem dann zu bauen, Dinge, die repeatable sind. Und ich könnte jetzt das Wissen, Kontext über das Wissen von Elektrobit reinfüttern, über Standards, über Projektkontext, damit sich das dort weiterentwickelt. Also man kann damit viel mehr Speed bekommen für Reusability und damit die Leute sich mit was anderes beschäftigen. Aber es ist jetzt interessant für eine Firma, skaliert noch nicht. Ja? Interessant ist, wenn man sich mit anderen Firmen zusammentut und gemeinsam solche AI-Agents entwickelt. Und wir haben jetzt Ende Oktober, machen wir ein Projekt, das ist Infineon, Elektrobit, Aumovio, die Universität in Graz, das Ende Oktober ist die Kickoff, über solche AI-Agents zu entwickeln, mit dem Ziel, Workflows zu automatisieren, die keine Firma alleine lösen kann.
Okay.
Jetzt stell dir mal vor, wir machen unsere Basissoftware auf dem nächsten Chip, anstelle das manuell zu machen, kann ich das über solche Dinge hoffentlich automatisieren, weil ein Infineon würde das Wissen haben über die Silicons, über die Chips. Wir bringen das Wissen über Basissoftware. Ein Aumovio würde das Wissen bringen, also in diesem KI-System, über ECU-Bauweise und so weiter. Ja? Und diese AI-Agents wollen wir zur Verfügung stellen, dass die es alle benutzen. Und da kam sofort die Frage, wollt ihr ein Open Source? Und ich würde sie auch freigeben. Ich würde gar nicht dafür chargen. Damit sich so ein Ökosystem bildet und dieses Wissen reinkommt, da kann ich schneller neuen Plattformen supporten. Ja? Und ich habe nichts dagegen, wenn unsere Interfaces genommen werden und jemand anders da was reinbringt. Auch das gehört zu Open Source.
Also du hast nichts dagegen, wer schon?
Absolut.
Ja, wer hat was dagegen? Oder macht ihr das dann Open Source oder wird das
eine, also wir entwickeln das erstmal, das ist ein Projekt, das ist auf 4 Jahre, also ist ein Ziel. Also wir müssen es erstmal entwickeln und bekommen und die Interfaces und wie entwickeln
das
wir das.
Das ist auch nicht ganz so trivial, klar.
Aber, also wenn es funktioniert und ich bin sicher, es funktioniert, wollen wir es auch freigeben.
Okay, cool. Aber gerade wenn du das, also ich verstehe das und ich finde das gerade was diese Schnittstellengeschichten angeht, super spannend. Wenn ich aber gerade mich umhöre, höre ich, dass immer wieder mit KI programmiert wird und es auch sehr nah dran ist und es häufig zu sehr viel Schrott führt. Dass dann irgendwie die Leute anfangen, Vibe-Coding ohne Ende und alles ist furchtbar. Wie habt ihr das auch schon, solche Szenarien? Beziehungsweise wie geht ihr damit auch um?
Also AI ist unglaublich powerful. Also alleine was du, also wie gesagt, ChatGPT, du kannst eine Schrottfrage stellen, kriegst du eine Schrottantwort.
Punkt, ja.
Ja, aber es kann ja sehr viel. Das Wichtige ist, dass man AI lernt, ja. Also das lernt mit dem Wissen, was man dann reinfüttert und man kann immer Code kontrollieren, also dann weiterentwickeln. Aber wenn ich schon mal eine Basis bekomme, über die ich drüber gehen kann und dann nicht von null anfange, das ist schon mal sehr viel geholfen.
Ist das so? Weil, also jetzt, ich habe das mit Gerd schon häufiger diskutiert. Ich habe nämlich das Problem, wenn wir jetzt einen Text nehmen und ich einen Text schreiben will für irgendwas und ich lasse das vorher einmal mir von ChatGPT vielleicht eine Zusammenfassung oder irgendwas geben. Ich bin signifikant weniger aufmerksam, was die Kontrolle, die vielleicht Variantenreichtum, die Vielfalt, die Nebenaspekte, die Kreativität, die Eleganz vielleicht letztendlich angeht, weil es ist ja schon da. Wie wenn das jetzt ein weißes Blatt Papier war. Wenn ich nicht von vornherein mir eine gute Mechanik für den Text habe überlegen müssen. Und so habe ich den Eindruck, also wenn ich dann, ich kann ja nicht programmieren, ich kann so ein bisschen was Script-Kiddy-mäßiges zusammen tackern und dann manchmal geht's. Wenn ich jetzt aber den ChatGPT frage, da kommt auch was raus und manchmal funktioniert es, aber ich brauche signifikant länger, um zu verstehen, warum. Und vor allem, wenn es nicht tut, warum? Weil es eben nicht meins ist, weil es halt schon, weil's schon da ist.
Richtig, aber guck mal, also ich würde jetzt auch keine Performance Evaluation mit ChatGPT machen. Es gibt schon Tätigkeiten, wo,
okay,
wo es gibt sehr, ich sage jetzt nicht stupid, aber so repeatable Dinge, die gut verstanden sind, routinierten Aufgaben, die kannst du sicherlich delegieren und danach sicherstellen, dass jemand mit Qualifikation drüber geht und Kontrolle macht. Ja? Mhm. Und es gibt absolut sehr kreative, sehr anspruchsvolle Tätigkeiten, wo man sagt, naja, also da überlege ich mir, wenn ich dann reinsetze. Mhm. Und AI ist nicht nur für den Code generieren da, AI ist auch dafür da, Patterns zu bekommen, Requirements Engineering viel effektiver zu machen.
Ja, okay, das ist ein Punkt.
Heute den ganzen Retail, ich weiß nicht, was da alles für AI über die ganze Pricing geht, um da Sachen, das überlege ich auch, was wir da machen. Mit all diese Preise und Businessmodelle, die wir haben, Kaufverhalten, da drüber zu gehen, um einfach festzustellen, was da passiert und dann andere Modelle dazu generieren. Warum denn da nicht? Mhm. Also es gibt viele Möglichkeiten, die dir AI gibt. Wenn ich recherchiere früher, also wie viel ich in, also Internet hat schon sehr viel einfacher gemacht, wie wenn man jetzt in die Library geht oder liest oder Bücher bestellt. Ja? Heißt jetzt nicht, dass man kein Buch mehr liest. Wenn ich ein ChatGPT habe, ich spare sehr viel Zeit, um da unterschiedliche Quellen anzuzapfen und Informationen zu bekommen. Unglaublich viel. Also das ist ja auch ganz viel an Zeitersparnis.
Absolut, ja.
Und in der Softwareentwicklung, ja, ist es auch so, du kannst sehr viele Sachen machen, effizienter durch AI-Einsatz. Mhm. Ist das alles? Nein, aber sehr viel.
Mhm.
Werden wir dann aber dadurch auch mehr Software sehen, schneller Software sehen? Also gerade, du hast vorhin ja viel über das Thema Update gesprochen, das mich auch sehr umtreibt in der Autowelt.
Mhm.
Werden wir dann das sehen? Wir sehen heute Autohersteller, die sagen, wir machen ein Update, ich glaube, einmal im Jahr, alle 5 Monate, alle 4 Monate, was dann schon viel ist irgendwie für Updates und manchmal selten auch Upgrades. Werden wir das dann häufiger sehen durch solche Ansätze, du wolltest vorhin das Wort stupide vermeiden, aber wenn wir solche stupiden Prozesse beschleunigen oder letztendlich automatisieren, werden wir das dann sehen?
Also das Ziel ist weniger, wie schnell das passiert, sondern das geschehen zu lassen, ohne dass der Endbenutzer was merkt oder beeinträchtigt ist. Also ich glaube, Tesla ist da am weitesten fortgeschritten. Nach wie vor, dass man nicht, dass jetzt keine Fälle passieren. Aber wie schnell bekommen Sie Features, Upgrades und wie regelmäßig und wann muss das jemand anfassen oder nicht? Und man wird schon deutlich besser.
Okay. Und wenn du jetzt, ihr macht ja auch Updates, ihr macht Upgrades. Was ist euer Standard aktuell mit den Autobauern, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wie oft bringt ihr so Upgrades aktuell? Und was ist eure Zielgröße? Jetzt mal nicht, was dann euch ein Audi erlaubt oder wer auch immer zu tun, sondern wenn ihr allein entscheiden würdet, was würdet ihr gerne machen?
Also wir würden wirklich differenzieren, für welche Systeme das geht. Also bei Infotainment, wir bringen das absolut auf eine Level 5, können wir, aber das lenkt auch, was der Autobauer haben will. Mhm. Und wir würden definitiv bei der Entwicklung von der Software achten, welche Software in welche ECUs und welche Zone bleibt und welche auf den HPC verlagert wird, um da die Upgrades wirklich zu kontrollieren, also wirklich das Notwendige zu passieren. Mhm. Ein Fail Operational würde ich zum Beispiel nicht unbedingt so ohne weiteres upgraden.
aus Gründen.
Ja, aber es gibt ja so wirklich das Licht-ECU, also später gibt es auch ganz viel Software da drin, weil sich Kollegen überlegt haben, dass sie differenzieren und ja, es ist differenzierend, aber wenn ich ein Gesamtsystem nehme, dann überlegst du dir, naja, also brauche ich jetzt diese Software da drunter oder lasse ich das als so ganz leichtes System haben und alles, was intelligenter ist, verlagere ich oben, damit ich eine andere Kontrolle habe. Und das ist für mich eine Softwarearchitektur, Software-Design, wirklich end-to-end zu denken und nicht nur in
die einzelnen Features,
genau.
Sondern, ja.
Also wirklich cross-funktional zu denken.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, die so ein bisschen quer läuft vielleicht zu dem, was wir alles besprochen haben, auch aus Nutzersicht, wenn ich, also ein Thema, was ich beim Software-Defined Vehicle sehe, ist seit Jahren, die Leute gehen mit einem Handy in ein Auto. Das ist auch ein Smartphone auf Rädern, hat der Luca vorher gesagt, einmal die bisschen andere Betrachtung. Smartphone ist dann auf Rädern, ist da drin. Ich benutze ganz viele Dinge im Smartphone, die ich auch im Auto brauche. Also der beste Schnittpunkt ist wahrscheinlich halt Navigation, ne? Also wenn ich heute in wechselnde Autos gehe, dann mache ich die meisten Dinge mit dem Smartphone, obwohl das Auto das auch alles mitbringt. Wie ist deine Sicht drauf, wie kann das verschmelzen? Also, und wie bringt man das dann auch beim Nutzer zusammen? Am Ende ist es ja beides irgendwie ein Device, womit der Nutzer sehr viel anfangen kann, aber ich habe halt zwei davon und irgendwie sprechen die auch nur bedingt miteinander.
Ja, also die Industrie entwickelt sich und jedes Jahr mit der Zeit sammelt man Erfahrung, man wird auch weise und also man ist gekommen von, als ich zur Automotive kam, von ich kontrolliere alles. Also es gab auch etliche Interviews in der Presse, die gesagt haben, bei mir kommt kein Apple oder kein Google im Haus. Ja? Ja. Also vielleicht ein bisschen übertrieben. Und mittlerweile sind jetzt 4 Jahre, dann redet man über Collaborations. Ich glaube, fast jeder Hersteller arbeitet in irgendeiner Weise mit den Tech-Konzernen. Oder das ist, man sieht schon, dass sich das entwickelt hat zu, oder die Idee von VW mit der Carriot. Also nicht nur standardisieren innerhalb von dem VW-Konzern, sondern ein Softwarehaus wie ein SAP, was sich dasselbe auch verkauft. Also man skaliert schon da zu sehen, es ist nicht alles möglich selber zu machen. Ich kann es machen, aber es ist sehr teuer, da bin ich langsamer. Es ist sinnig, mit anderen zu arbeiten, zu kollaborieren. Und manche von diesen Herstellern, die auch eigene Betriebssysteme bauen, die arbeiten auch mit anderen und dann konsumieren da kleinere Teile, ja, die sie da einbauen. Ja. Elektrobit selber hat eine Navigation geschrieben und zwar sehr gut, sehr profitabel. Wir haben es vor ein paar Jahren gestoppt. Und warum? Nicht, weil wir es nicht können, sondern weil wir gesagt haben, also mit diesem Speed, was ein Google macht mit der Navigation, The Waze in Israel, wenn man das kennt, ja, da können wir nicht konkurrieren, ist auch nicht unsere Ambition, unsere Differenzierung ist woanders. Das haben wir gesagt, wir haben es gestoppt, ja, um da uns auf was anderes fokussieren. Ich habe es getrennt, also nach Frontend, Backend, also die In-Vehicle-Software habe ich immer noch. Das verkaufe ich, verkaufen wir und dann gibt es Unternehmen, die die Maps haben und die den Backend von uns nehmen, also für den In-Vehicle, um das zu skalieren. Aber für uns war die Entscheidung, da können wir jetzt nicht mehr mitspielen, wir wollen woanders differenzieren. Und da sieht man das bei den OEMs auch. Manche erlauben das sofort, dass man von außen da die Interfaces hat. In China sieht man das auch mit dem lokale Ökosystem, dass man es erlaubt. Manche anderen erlauben es nicht und wollen ihre eigene Entwicklung haben. Und ich glaube, mehr und mehr wird sich das aufmachen. Noch ein Beispiel. Wir haben mit AI, Gen AI, auch arbeiten in dem Cockpit-Bereich. Und wir haben OpenAI integriert in den Cockpit. Also haben auch das CS vorletztes Jahr gemacht. Und wir haben so gemacht, dass wir gesagt haben, wir werden es nicht hart kodieren. Wir können AI, wir können es integrieren. Wir machen uns Gedanken, was du damit machen kannst in den Cockpit. Aber es ist ein Interface.
Echt? Okay.
Das ist ein Interface. Und das hat uns so gut gefallen, weil das der Google gesehen hat, gesagt, boah, will ich auch. Und jetzt kannst du Gemini von Google nehmen, du kannst OpenAI nehmen, wir sind völlig agnostisch. Das ist so cool für den OEM. Ja?
Klar.
Aber es gibt auch Hersteller, die sagen, dass, also wenn du es hart codierst, ja, das ist vielleicht spezialisierter, aber du kannst nicht so andere erlauben, reinzukommen und von deren halt Wissen, aber auch von deren Innovation zu profitieren, was du damit machen, was du damit machen kannst.
Ja, okay, verstehe.
Die machen schon coole Sachen. Wer?
Verstehe.
Finde ich eigentlich ein schönes Ende. Ich habe noch eine große Frage.
Ja.
Was ist das nächste große Ding im Bereich Autosoftware, was wir sehen werden in deinen Augen? Worauf freust du dich? Wovor sorgst du dich auch meinetwegen?
Ich sorge mich gar nicht.
Gibt es irgendein großes Ding, wo du sagst, das kommt und das wird groß?
Also ich glaube, dass AI, Artificial Intelligence, wird ganz groß, viel mehr reinkommen als ein Produktivitätsfaktor. Ich nehme mein AI setzt in der Entwicklung und innerhalb von den Unternehmen, als auch mehr AI in der Oberfläche. Mhm. Also da glaube ich schon, dass das mehr kommt.
Okay. Und was versprichst du denn davon, außer Tempo?
Interaktivität.
Okay.
Also, dass im Endeffekt das Auto auch schneller das macht, was ich will, oder? Also zielsicherer.
Ja, zielsicherer, schneller, dass du da die Interfaces zu anderen Systemen hast, Wissen erfragst. Vieles anders. Also wir haben Cockpit, ja, also anstelle das zu, kannst du dieses OpenAI nehmen und was erfragen und dann die ganzen Cockpit ändern, nachdem du da warst du, also das ist jetzt vielleicht stupide, aber du kannst vieles ermöglichen im Auto. Aber vor allem für die Entwicklung ist das sehr wichtig. Ich habe das mit den AI Agents gegeben, also diese Cross- Company-Entwicklung von Wissen, wie man das automatisieren kann, das ist gewaltig, was man da machen kann.
Mhm. Alles klar. Maja, vielen, vielen, vielen Dank, gerne, dass du dir Zeit genommen hast. An euch draußen auch vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Wir machen es wie immer, wenn wir noch Fragen haben, dann dürfen wir uns gerne bei euch melden.
Klar.
Bei dir. Super.
Absolut.
Dann also schreibt uns gerne in Kommentare podcast@move-magazin.de per E-Mail und auch sonst meldet euch einfach. Wir freuen uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.